Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass wir miteinander diesen Seminartag erleben können. Die pfingstlich-charismatische Bewegung, Geschichte, Wahrnehmungen, Anfragen. Wir reden von einem Phänomen, das Sie mehr oder minder intensiv in Ihrem eigenen Leben wahrscheinlich schon erfahren haben oder dem Sie begegnet sind, sei es in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Gemeinschaft, in Nachbargemeinden, wo diese Themen eine Rolle spielen, sei es vielleicht in Ihrer eigenen Familie, bei Kindern, bei Verwandten. Und da kommen natürlich immer auch diese Fragen, habe ich irgendwie etwas verpasst in meinem Leben, muss ich mich selber nochmal auf einen Weg machen? Und das sind die Fragen, die uns als Einzelne und als Gemeinden berühren. Die Pentekostal, die pfingstlich-charismatische Bewegung ist rein vom phänomenologischen Standpunkt, wenn man sie also von außen beschreiten möchte, die bedeutendste und die am schnellsten wachsende Bewegung der gegenwärtigen Christenheit. Und weil es eine Bewegung ist und eben keine verfasste Kirche, wo es eine Mitgliedschaftsstruktur gibt, lassen sich auch über die Zugehörigkeit zu dieser Bewegung nur ganz vage Schätzungen und nur ganz vage Angaben machen. Aber die Schätzungen belaufen sich darauf, dass momentan weltweit ca. 600 bis 800 Millionen Menschen Angehörige einer der Pfingstkirchen oder der charismatischen Bewegung sind. Was da die Unterschiede sind, komme ich nachher noch drauf beim geschichtlichen Teil. Es gibt da verschiedene religionssoziologische Forschungsinstitutionen. Die World Christian Database des Gordon Conwell Seminary in den USA, die betreiben so eine Datensammlung und versuchen so ein bisschen das weltweite Bild der Christenheit abzubilden und zu skizzieren. Und gemäß deren Schätzung sind heute rund 670 Millionen Christen weltweit Teil einer Pfingstkirche, einer charismatischen oder einer neocharismatischen Gemeinde oder Kirche. Das ist mehr als ein Viertel der geschätzt 2,5 Milliarden Christen, die es weltweit gibt. Also man schätzt, dass es weltweit etwa 2,5 Milliarden Christen gibt. Alles, was sich christlich nennt, also natürlich der größte Teil, der römische Katholizismus, über die Orthodoxie, alles, was irgendwie protestantisch ist, bis hin zu unterschiedlichsten Gruppierungen, die sich selber christlich nennen, auch wenn wir vielleicht sagen würden, naja, ob die Definition stimmt, lassen wir mal dahingestellt sein. Nur noch mal zum Vergleich, 1970, in den 70er Jahren, betrug der Anteil der pfingstkirchlichen und charismatischen Christen gerade mal 5%, heute ist es mehr als ein Viertel. Wenn dieses gewaltige Wachstum anhält, dann könnte bis zum Jahr 2050 die Pfingstbewegung, das katholische Christentum in weiten Teilen der Welt als die größte christliche Strömung ablösen. Heute sind, so schätzt man, 36% der amerikanischen Protestanten Pfingstler oder Charismatiker. Also 36% bezeichnen sich als Pfingstler oder Charismatiker. Der Schwerpunkt dieser Bewegung, der liegt aber eindeutig in Lateinamerika, in Afrika und Asien. Man schätzt, dass etwa 3/4 bis 4/5, also 75-80% der weltweiten evangelikalen Bewegung sich der Pentekostal, der pfingstkirchlich-charismatischen Bewegung zugehörig fühlt. Die großen Impulse der Weltmission seit dem Zweiten Weltkrieg gehen maßgeblich auf das Wirken und das Wachstum der pfingstkirchlich-charismatischen Bewegung zurück. Die gegenwärtige Gestalt der Christenheit ist maßgeblich von dieser Bewegung bestimmt. Es handelt sich dabei um eine überdenominationelle Bewegung, also eine Bewegung, die nicht in einem bekenntnismäßig gefassten Kirchentum sich organisiert, sondern eine Bewegung, die sich quer durch alle verfassten Kirchen zieht, einschließlich der katholischen Kirche, die sich aber mittlerweile mehrheitlich in eigenen pfingstkirchlich-charismatischen Freikirchen trifft, die mehr oder weniger lose miteinander verbunden sind. Das ist auch ein interessantes Phänomen. Es gibt keinen Dachverband, es gibt keine Organisation mit klar hierarchisch gegliederter Mitgliederstruktur, also idealtypisch die katholische Kirche, da gibt es oben einen Papst und das ist dann zack, zack, zack durchgegliedert bis nach unten hin, da gibt es Bischöfe und so weiter. Im Protestantismus ist das dann viel vielfältiger, aber bei der charismatischen Bewegung, da gibt es keine Päpste, aber es gibt Leiter. Der Leiterbegriff ist ein durch und durch charismatisch geprägter Begriff, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so seine Prägung erfahren hat. Die charismatische Bewegung wird durch zwei Dimensionen ganz maßgeblich bestimmt. Es sind erstens charismatisch begabte Leiter, Leiterfiguren, die weniger durch eine formale Ausbildung oder eine formale Qualifikation, die man in irgendwelchen kirchlichen oder akademischen Titeln fassen könnte, sondern die sich ausgewiesen haben durch eine charismatische Predigtgabe, durch eine Heilungsgabe, durch eine wie auch immer geartete Leitungsgabe, um die sich dann sozusagen vom Heiligen Geist direkt haben erweisen lassen und in diese Leiterrolle dann gekommen sind. Das macht es dann oft auch anfällig, weil diese Leiter, wenn dann einer einen merkwürdigen Weg nimmt, dann nimmt auch die ganze Gemeinde oder die ganze Kirchenverband einen merkwürdigen Weg. Das andere, was die charismatische Christenheit bestimmt, sind die charismatischen Erfahrungen. Da werden dann natürlich ganz viele Geisterfahrungen gemacht und die dominieren natürlich auch die Prägung dieser Gemeindestrukturen. Es taucht bis ins 20. Jahrhundert hinein im Grunde, oder umgekehrt formuliert, dieser Leiterbegriff taucht bis ins 20. Jahrhundert hinein erstmal gar nicht auf. Er bekommt seine Füllung von den alttestamentlichen Vorbildern her. Charismatisch berufene Leiter wie die Propheten werden zum Vorbild für diesen charismatisch pfingstkirchlich bestimmten Leiterbegriff. Die eigene Bewegung weit übergreifende Wirkung erzielte und erzielt die pfingstkirchlich-charismatische Bewegung durch ihr Liedgut, das mittlerweile in fast allen Kirchen und Gemeinden Verbreitung gefunden hat, das klassische Lobpreisliedgut. Und da liegt auch das Gewicht, anders als zum Beispiel im traditionell protestantischen Liedgut, nicht mehr auf dem Inhalt. Wenn wir unser klassisches württembergisches Gesangbuch aufschlagen, dann haben sie Lieder mit ganz, ganz vielen Versen. Das ist Ihnen auch schon aufgefallen, ne? Paul Gerhardt, zack, 12, 13, 14, 16 Verse. Die kann man in der Regel gar nicht alle singen, wobei sie alle gut sind. Charismatische Lieder, denen reicht eine Strophe, die dann 17 Mal wiederholt wird. Die Funktion ist eine ganz andere. Es geht nicht darum, Lehrinhalte zu vermitteln im Lied, wie das oft im protestantischen Liedgut klassisch der Fall ist, dass da können Sie auch, wenn Sie das evangelische Gesangbuch aufschlagen, haben Sie die ganzen Kirchenjahreszeiten und dann vereinzelte Themen, die dort abgearbeitet werden. Charismatisches Liedgut lässt sich so gar nicht gliedern, sondern es geht vielmehr darum, im Singen eine Begegnung mit Gott zu erfahren. Was man singt, ist gar nicht so entscheidend, sondern im Singen kommt es zu einer Begegnung mit Gott. Das allererste Motiv ist nicht der Inhalt, sondern vor allem die Form, die Melodie, die auch eine bestimmte Emotion hervorbringt und evoziert. Zweiter Punkt, die Anfänge der Pfingstbewegung. Ausgangspunkt der Pfingstbewegung war, man kann es ziemlich präzise sagen, der 1. Januar des Jahres 1901 in den Vereinigten Staaten gab es den Bibelschulleiter Charles F. Parham. Charles F. Parham lebte von 1873 bis 1929 und am Neujahrstag des Jahres 1901 empfing er und die Bibelschüler, mit denen er da zugange war, die Gabe der sogenannten Zungenrede, um die man die ganze Nacht hindurch gebeten hatte. Er war auf der Suche nach einer neuen Ausgießung des Heiligen Geistes. Man hatte am Silvesterabend des Jahres 1900 intensiv darum gebeten, dass Gott wirken möge, und am Neujahrstag war es dann soweit. So beschreibt er es, es kam zu einer Geistausgebung, die sich durch die Gabe der Zungenrede dann auch manifestierte. Er interpretierte das dann im Licht seiner Bibelstudien als eine Taufe, als eine erneuerte Taufe mit dem Heiligen Geist, die sozusagen ein zweites Wirken Gottes in seinem Leben nach seiner Bekehrung war. Die Bewegung verbreitete sich dann sehr schnell, vor allem durch den schwarzen Erweckungsprediger William J. Seymour, 1970 bis 1922. Der war unglaublich erfolgreich mit Gemeindegründungen, mit missionarischen Aktionen, mit Evangelisationen. Es wurden Glaubenswerke, Bibelschulen gegründet. Und die Hintergründe beider Personen, von Charles Parham und William J. Seymour, die liegen im Methodismus, also der methodistischen Bewegung, die auf John Wesley zurückgeht, dem großen englischen Erweckungsprediger im 18. Jahrhundert. Und aus dem Methodismus heraus erwuchs dann die Heiligungsbewegung, war eine große Bewegung im 19. Jahrhundert, der auch der Pietismus, der Neupietismus, wesentliche Wurzeln verdankt. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen aus einer neupietistischen Gemeinschaft kommt, sei es aus einer Liebenzeller Gemeinschaft, Süddeutschen Gemeinschaft, Württembergischer Christusbund. Es gibt verschiedene neupietistische Gemeinschaften, die haben alle mehr oder weniger ihre Wurzeln auch in dieser Heiligungsbewegung, die aus dem Methodismus herauskam, aus dem 19. Jahrhundert. Soziologisch gesehen waren es eher die unteren Schichten, die einfachen Leute der Bevölkerung, die von Parham und Seymour erreicht wurden. Sie suchten eine tiefere Beziehung mit dem auferstandenen Christus. Sie wollten die Gegenwart des Heiligen Geistes auch in außergewöhnlichen Gaben, Geistesgaben, Charismen erleben. Die Wurzeln, ich habe es erwähnt, hatte die Pfingstbewegung damit in der nordamerikanischen Erweckungsfrömmigkeit der Heiligungsbewegung, die bei uns auch tiefe Spuren hinterlassen hat. Einer der Gründer der deutschen Pfingstbewegung, einer der wesentlichen Gründer war Jonathan Paul. Und das Interessante ist, dieser Jonathan Paul, der maßgeblich war dann auch für die großen Ausbreitungen der Pfingstbewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland, der empfing zum Beispiel seine Geistestaufe, also dieses Durchströmtwerden durch eine Energie des Heiligen Geistes im Missionshaus in Liebenzell. In der Villa Lioba in Bad Liebenzell empfing der diese Gabe. Man kann den Raum heute noch besichtigen. Ein Kollege hat da sein Büro drin. Das sind so zum Beispiel Verbindungen, enge Verbindungen zwischen dem Neupietismus der Heiligungsbewegung und diesen Aufbrüchen der Pfingstbewegung, die dann aber auch zu Abbrüchen führten. Sie alle haben vielleicht schon von der Berliner Erklärung gehört, mit der sich dann nach irritierenden Vorgängen in Kassel, in Groß-Almerode und sonst wo der Pietismus getrennt hat von der jungen Pfingstbewegung, nachdem es dort natürlich anfänglich viele enge Berührungen gab. Die Wurzeln sind gemeinsam, das müssen wir alle verstehen. Es sind gemeinsame Wurzeln. In der Heiligungsbewegung damals spielte der missionarische Antrieb eine riesige Rolle, der sich dann in Großstadt- und Massenevangelisationen äußerte. Vielleicht wird manchen der Name Jakob Vetter ein Begriff sein, Zeltevangelist, der damals durch Deutschland evangelisierte. Ganz viele landeskirchliche Gemeinschaften gehen auf das Evangelisationswerk von Jakob Vetter zurück, der engstens mit dieser Heiligungsbewegung verbunden war. Es ging um die Förderung eines erwecklichen Laienchristentums, das nicht mehr nur auf Pastoren fokussiert war, sondern der den Laienchristen befähigen wollte, eine Dimension des Dienstes in der Gemeinde tun zu können. Die Betonung, die Hoheit der Einzelgemeinde, Gemeinschaftsbewegung, das Ideal der Glaubenstaufe spielte damals eine wesentliche Rolle, also der Erwachsenentaufe in dem Sinn. Viele neupietistische Gemeinschaftsverbände, das habe ich schon erwähnt, haben ganz wesentliche Wurzeln in der Heiligungsbewegung. Und im Grunde sind Pfingstbewegung und Heiligungsbewegung, Gemeinschaftsbewegung Geschwister ein und derselben Eltern, wenn man so will. Diese Elemente verbunden mit einer Sehnsucht nach mehr Glaubensgewissheit und Erweckung, einem Hunger nach größerer Vollmacht in der missionarischen Praxis und auch der Wunsch, die sehr nüchterne Glaubensfrömmigkeit in den klassischen Großkirchen, manchmal auch im Pietismus zu überwinden, das waren zentrale Elemente für die Entstehung der Pfingstbewegung und der Pfingstkirchen. Man war offen für besondere enthusiastische und ekstatische Erfahrungen, die den Bereich des Rationalen transzendierten, überschritten, die als übernatürlich und wunderbar wahrgenommen wurden. Immer wieder wurde von der Erfahrung des Durchströmtwerdens des Körpers mit einer heilenden, emporhebenden und zugleich auch erschütternden göttlichen Kraft berichtet. Und in diesem Zusammenhang gewann die Glossolalie, die Zungenrede, für die frühe Pfingstbewegung eine dominierende Bedeutung. Das Flehen und Bitten um ein neues Pfingsten war Kennzeichen dieser Heiligungsfrömmigkeit und wurde zum Charakteristikum der Bewegung. Und das Zeichen dafür, dass das passierte, war dann eben, dass Gott einem diese Befähigung zur Zungenrede, zur Glossolalie schenkte. Daneben trat dann die Erfahrung von Heilungen und von Visionen, die geschenkt wurden. Prophetie, Heilungen und die Zungenrede wurden als Manifestation, als Kennzeichen, als Kriterium dieser Geisttaufe erlebt und verstanden. Der pfingstkirchliche Impuls, der verebbte dann über viele Jahrzehnte wieder und er erreichte dann erst in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, zunächst in den USA, wieder einen neuen Höhepunkt. Dort erfasste er die großen protestantischen Kirchen und Ende der 60er Jahre auch die weltweite katholische Kirche. Ziel war es nun, die bestehenden Kirchen von innen zu durchdringen, also alle bestehenden Kirchen von innen zu durchdringen und es nicht zu neuen Kirchenspaltungen kommen zu lassen. Das Moment der Einheit war damals ganz wichtig in den 60er Jahren. Man wollte nicht neue Kirchen oder Gemeinden gründen, sondern das, was da war, von innen her durch diese Bewegung mit dem Heiligen Geist durchdringen. Allerdings ließ es sich in der Folgezeit nicht ganz verhindern, dass dann doch neue Gemeinden und Kirchen entstanden sind, weil es eben dann auch zu Spaltungen, zu Trennungen, zu Konflikten kam. Anders als am Anfang des Jahrhunderts, also 1900 bis 1910, bis es dann zum großen Schnitt mit dem Pietismus und der Gnadau und dem Gnadauverband kam, war diese sogenannte zweite Welle des Heiligen Geistes, mit denen wir die 60er Jahre meinen, eher ein Mittelschichtsphänomen, zum Teil sogar ein Phänomen akademischer Kreise. Also ich sagte, am Anfang des 19. Jahrhunderts waren es ganz stark die unteren sozialen Schichten. Jetzt in den 60er Jahren waren es Mittelschichten, waren es zum Teil akademische Kreise. Es entstanden charismatische Vereinigungen, wie zum Beispiel die Geschäftsleute des vollen Evangeliums oder die Jugendorganisation Jugend mit einer Mission. Kennen Sie wahrscheinlich alle. In den 80er Jahren kam es dann zur sogenannten dritten Welle des Heiligen Geistes, welche die Großkirche nicht mehr von innen her durchdringen wollte, wie noch in den 60er Jahren, zweite Welle, sondern jetzt gab es die Gründung überdenominationeller Gemeinden und Initiativen. Das war, man wollte jetzt nur mit den Großkirchen einen langen Prozess der Durchdringung oder der Einheit gehen, sondern jetzt gründete man neue Gemeinden, die sich auch von den klassischen Pfingstkirchen abgrenzten. Und trotz aller Nähe in Lehre und Frömmigkeitspraxis kam es jetzt zu einer neuen Konkurrenz zwischen diesen neu gegründeten Gemeinden der dritten Welle des Heiligen Geistes über denominationelle Gemeinden. Sie kennen die ganzen christlichen Zentren, die allerorten aus den Boden sprossen in den 80er und 90er Jahren. Man grenzte sich von den klassischen Pfingstbewegungen dahingehend ab, dass man jetzt sagte, nee, der Heilige Geist kann ganz unterschiedliche Ausdrucksformen finden. Es muss nicht mehr zwingend eine Geisttaufe sein, die sich durch die Zungenrede manifestiert, sondern das kann ganz unterschiedliche Ausdrucksformen finden. Man war dann immer so dogmatisch festgelegt wie die frühe Pfingstbewegung. Das Wesen, das Selbstverständnis der pfingstkirchlich-charismatischen Bewegung. Zur identitätsstiftenden Grundlage der Pfingstbewegung gehörten von Anfang an vor allem zwei neutestamentliche Textblöcke. Zwei Texte aus dem Neuen Testament, einmal Apostelgeschichte 2, der Bericht vom Pfingstwunder in Jerusalem und zum anderen 1. Korinther 12 bis 14, wo Paulus im 1. Korintherbrief sich über die geistlichen Gaben auslässt. In diesen beiden Texten fanden die ersten Pfingstler einen Widerhall der von ihnen gemachten Geisterfahrung. In diesen Texten fand man den Interpretationsschlüssel für die enthusiastischen Erlebnisse, die man gemacht hatte, die einem widerfahren waren. Das pfingstlich-charismatische Christentum ist deshalb auch kein neuer religiöser Entwurf oder konfessioneller Entwurf im engeren Sinn, wie es zum Beispiel die reformatorischen Kirchen waren. Also die Reformation Martin Luthers war ja eine Auseinandersetzung auch mit einem Lehrgebäude des spätmittelalterlichen Katholizismus. Und die Reformation resultierte dann darin, dass man neue Bekenntnisse hervorbrachte. Also die Katechismen, kleiner, großer Katechismus Martin Luthers, die Confessio Augustana und es gibt dann endlos viel mehr Bekenntnisse. Es war ein klassischer Ausdruck der Reformation. Man stellte sich gegen eine spätmittelalterlich-katholische Lehre, indem man eine biblisch-reformatorische Lehre formulierte und das war der große Konflikt. Die charismatische Bewegung hat nie große Bekenntnisse hervorgebracht, gibt es auch, aber die war nie wirklich relevant. Das charismatische Christentum will sich selbst auch gar nicht als eine neue Konfession verstanden wissen, auch nicht erst recht nicht als eine sektierische Neubildung, sondern das eigentliche Anliegen, das Wesen des pfingstkirchlich-charismatischen Christentums ist eher eine gesteigerte, eine intensivierte Erweckungsfrömmigkeit. Es geht nicht um neue Bekenntnisse, Lehren, sondern um eine intensivere, eine gesteigerte Frömmigkeit. Es geht im Blick auf Lehre nicht so sehr um etwas anderes, als in den klassisch-traditionellen Kirchen gelehrt wird oder in der evangelikal-erwecklichen Tradition. Es geht nicht um eine neue Bekenntnisinhalte, sondern es geht vor allem um mehr. Es geht um mehr Frömmigkeit, mehr Erfahrung, mehr Jesusbeziehung, mehr Geistwirklichkeit. Sie hören, die Mehrkonferenz in Augsburg nimmt genau dieses Programm auf. Es geht nicht um etwas anderes, es geht um intensivere Frömmigkeit, es geht um mehr Geist, mehr Jesus im eigenen Leben. Es ist eine Frömmigkeitskultur, die nicht anderes will, sondern die intensiveres will. Es geht um vertiefte Glaubensbeziehungen, emotionale Ergriffenheit. Thomas Ball Barrett war der Gründer der norwegischen Pfingstbewegung und er brachte das auf den Punkt, das finde ich sehr einleuchtend. Seines Erachtens sind Pfingstler in ihrem Verständnis der Erlösung Lutheraner, in ihrem Verständnis, in ihrem Taufverständnis Baptisten, in ihrem Heiligungsverständnis Methodisten, in ihrer aggressiven Evangelisationspraxis Heilsarmisten, in ihrem Verständnis der Geisttaufe aber Pfingstler. Das bringt so ein bisschen auf den Punkt. Man kann diese Bewegung nicht mit den klassischen Mustern konfessioneller Unterschiede irgendwie da einordnen. Das gelingt nicht, sondern es geht um diese intensivere Erfahrung Gottes in Form des Heiligen Geistes. Der Kristallisationspunkt pfingstkirchlich-charismatischer Frömmigkeit ist diese Erfahrung einer Geistestaufe. Zumindest in der Pfingstbewegung war so das, die Erfahrung des Durchströmtwerdens des Körpers von einer göttlichen Kraft, einem Ergriffenwerden von einer Kraft, die sichtbar in das christliche Leben eingreift und es verändert und sich in Zungenrede, manchmal auch in Ekstase, aber auch in Heilungen und Befreiungen dokumentiert und die dort auch dokumentiert werden kann. Es geht um Sichtbarkeit. Es geht um Wahrnehmbarkeit des Wirkens Gottes im eigenen Leben. Während für die klassischen Pfingstler die Zungenrede der Ausweis der Geistestaufe war, ich habe schon erwähnt, hat sich in der charismatischen Bewegung diese Fixierung auf bestimmte Geistäußerungen gelockert. Es werden vielfältigere Geistäußerungen als Ausweis des Geistbesitzes verstanden, zum Beispiel das Ruhen im Geist, manchmal auch das Lachen des Geistes und so weiter und so fort. Lassen Sie uns viertens über den Erfolg der pfingstlich-charismatischen Bewegung reden. Ich habe anfänglich von den enormen Steigerungszahlen, Wachstumsraten dieser Bewegung gesprochen. Woher kommt dieser immense Erfolg? Der liegt sicher auch in der Kommunikationsfähigkeit dieser Erfahrungen, die dort gemacht werden, in unterschiedliche kulturelle Kontexte hinein, vor allem in Asien, Afrika und Lateinamerika, kann mit dieser Erfahrungsbezogenheit die Pfingstbewegung ganz stark an Elemente einheimischer Kulturen anknüpfen und diese sogar rezipieren. Elemente christlich, die dort waren, kulturelle Elemente christlich interpretieren und manche auch umformen. Also eine ganz starke Kontaktfähigkeit, Aufnahme, Rezeptionsfähigkeit indigener Kultur in Asien, Afrika, Lateinamerika. Die pfingstkirchliche Geisterfahrung bringt oft ganz große soziale Veränderungen mit sich. Die Geisttaufe, die da erfahren wird, wenn eine Kraft durch den eigenen Körper strömt, die stärkt natürlich das Selbstvertrauen der Empfänger. Oft ganz einfache Menschen, ganz schlichter Menschen, die keine große Ausbildung haben, die empfangen dadurch ein neues Selbstvertrauen, eine neue Selbstgewissheit. Es richtet auf, dass Gott einen selbst beschenkt hat und gewürdigt hat, so eine Erfahrung, das richtet diese Menschen auf. Es stärkt die eigene Emotionalität und der, der ethische Rigorismus, der dann oft damit verbunden ist, wir würden ihn sehr oft als gesetzlich oder fundamentalistisch empfinden, dass in solchen Gemeinden dann den Gliedern klipp und klar gesagt wird, du musst das und das und das und das tun und das und das und das lassen, der führt dann tatsächlich dazu, dass es oft zu einem sozialen Aufstieg kommt, weil die Verhältnisse in den Familien, im eigenen Leben, in den Familien, in den Gemeinden geordnet werden, zum Teil sehr gesetzlich, rigoristisch geordnet werden. Aber das führt dazu, dass solche Leute dann oft einen Beruf finden, einen Job finden und verlässlich werden und dann einen sozialen Aufstieg machen und das natürlich umgekehrt wieder Kreise zieht in der Wahrnehmung der Umwelt, der Verwandtschaft, des Dorfes, des Ortes, der Stadt. Die Geistestaufe, die geht auf das Bedürfnis nach Sichtbarkeit der religiösen Erfahrung ein. Darin ist die pfingstkirchlich-charismatische Bewegung moderner als die protestantische Worttheologie, denn sie bietet dem modernen Menschen nicht nur ein Wissen an, das wird ja ganz stark so empfunden in unseren protestantischen Großkirchen, gelegentlich auch im Pietismus, ihr sagt uns, was richtig ist, sehr stark kognitiv, so wie ich, einer redet vorne, alle anderen hören zu und schreiben, ein ganz stark kognitives Geschehen, das genügt dem modernen Menschen oft nicht mehr, erst recht dem postmodernen Menschen genügt es nicht mehr. Die pfingstlich-charismatische Frömmigkeit bietet ein ganz konkretes Erlebnis- und Erfahrungsangebot an. Die Erfahrung einer Kraftwirkung, die Erfahrung der Einbindung der eigenen Emotionalität in den Glauben. Insofern ist die charismatische Bewegung auch eine Antwort auf den Säkularismus und seine kulturellen, kirchlichen und theologischen Folgen, die zu stark kognitiv, zu stark wissens- und wortorientiert empfunden werden. Die Betonung der Zungenrede in der Pfingstbewegung und in der charismatischen Bewegung ist auch eine Art Protestphänomen gegen ihre weitgehende kirchliche und pietistische Ausklammerung. Sie profitiert von den Defiziten der modernen Zivilisation und den theologischen Arrangements und Kompromissen, die da geschlossen werden. Mit ihrer Frömmigkeit und den sicht- und spürbaren Erfahrungen von Sprachengebet, Heilungen, Visionen, prophetischen Eindrücken antwortet diese pfingstlich-charismatische Bewegung auf eine Vergewisserungssehnsucht der Menschen in einer zunehmend als irritierend empfundenen Lebenswelt. Unsere Welt ist so komplex geworden, so unüberschaubar, so ungeordnet. Wir wissen nicht mehr, wo wir uns einsortieren sollen. Und hier über diese Angebote bekommen Menschen Vergewisserung, eine direkte Erfahrung und fühlen sich neu angebunden, eingebunden, verortet. Das ist einer der Punkte, die erklären können, warum es zu einer so großen Erfolgswelle gekommen ist und kommt. Die Vergewisserung wird dann in dieser Geistmanifestation gesucht und gefunden, die als ein unzweideutiges Zeichen der göttlichen Gegenwart angesehen werden. Dabei wird besonders die emotionale Seite angesprochen, das Ausleben der Glaubensemotionen ist hier kein Tabu mehr. Man darf in einem Gottesdienst weinen, man darf heulen, man darf jubeln, man darf singen und schreien. All das wird als Ausdruck der Anwesenheit des Geistes interpretiert. Die Skepsis gegenüber einem Kopfchristentum und einem kirchlichen Gewohnheitschristentum verbindet sich mit der Offenheit und dem Hunger nach erlebbarer Gotteswirklichkeit. Pfingstler und Charismatiker geben der Dimension des Wunders und des Wunderbaren einen ganz zentralen Platz in ihrer Glaubenspraxis. Sie protestieren gegen ein Wirklichkeits- und Glaubensverständnis, das nur auf seine Verträglichkeit mit der Moderne bedacht ist und wunderlos und erfahrungsarm geworden ist. Also das ist die Kritik in den großen Kirchen, da geht es nur um ein Hinterherhecheln hinter dem Zeitgeist, der eine Anschlussfähigkeit an die Moderne sucht, eine Anschlussfähigkeit an eine immer säkularer werdende Gesellschaft. Man versucht sich anzupassen, manchmal anzubiedern. Wir sind jetzt auch für Fridays for Future oder wir sind auch für den Klimaschutz, wir sind auch für Seenotrettung und hin und her und so weiter, um hier Brücken zu schlagen zu einer immer säkularer werdenden Gesellschaft. Pfingstkirchler sagen, nö, wir machen ein Kontrastprogramm. Wir kontrastieren diese Moderne und wir kontrastieren auch die Postmoderne durch diese ganz starke Erfahrungsbezogenheit mit einer Vergewisserung und einem Gegenprojekt, einem Gegenentwurf zu einer als stark modern betrachteten Kirchlichkeit. Die pfingstkirchlich-charismatische Bewegung wird somit zu einer weltweiten Trendreligion, die aber gleichzeitig eine Art Antitrend bildet. Pfingstler und Charismatiker begreifen die rapide Ausbreitung ihrer Glaubenspraxis als ein sichtbares Zeichen göttlichen Segens. Dass wir so viele sind, dass wir so erfolgreich sind, dass wir so sehr wachsen, ist ein Zeichen des Segens, eine Geisttaufe, eine Geisterfüllung, die von Gott her heilsgeschichtlich jetzt programmiert ist. Es ist eine große Strategie göttlichen Handels in einer endzeitlichen Erweckungsperspektive. Wir reden fünftens über Risiken und Nebenwirkungen. Da fragen wir jetzt nicht aber den Arzt oder Apotheker, sondern wir schauen uns das biblisch-theologisch an. Die pfingstlich-charismatische Frömmigkeit konzentriert sich, fokussiert sich ganz stark auf Erfahrungen und Phänomene wie Heilungen, Visionen, ekstatische Bewusstseinszustände, die nicht zwingend genuin christlich sind oder sein müssen, sondern die auch einen religionsüberschreitenden Charakter haben, die wir in allen Kulturen und Völkern und Religionen finden können. Gerade deshalb ist es auch ein wesentliches Moment und Motiv für die globale Kommunikationsfähigkeit, die globale Anschlussfähigkeit pfingstkirchlicher Bewegungen. Zugleich integriert die Pfingstfrömmigkeit Elemente der Volksreligiosität in die eigene Glaubens- und Frömmigkeitspraxis. In Afrika gibt es dort die wildesten und skurrilsten Mischungen und Phänomene. Im Eingehen der pfingstkirchlich-charismatischen Bewegung auf gegenwärtige Zeitströmungen und menschliche Bedürfnisse liegt die Stärke, aber auch die Schwäche dieser Bewegung. Denn die Wirkungen sind ja ambivalent. Gemeinden und Menschen werden auf der einen Seite aufgebaut, stabilisiert, nach vorne gebracht, aber andererseits auch zerrüttet und manchmal zerstört. Es gibt große Heilungen, Menschen erfahren eine Erneuerung des Lebens und es gibt große Verletzungen, die dann in Selbsthilfegruppen von Aussteigern irgendwo ihre Folge haben. Gemeinden und Menschen werden verbunden miteinander in großen Gemeinden und sie werden ausgegrenzt, indem sie wieder hinausgeworfen werden, weil irgendwas scheinbar in ihrem Leben nicht stimmt oder nicht funktioniert hat. Es wird großartig geholfen zu einem lebendigen Glauben an Christus, aber es wird umgekehrt auch, findet eine Flucht statt in eine scheinbar heile, oftmals aber sehr gesetzliche Welt. Beides findet statt, beides nehmen wir wahr. Und weil wir eben beides wahrnehmen, tun wir uns auch so schwer mit irgendeinem eindeutigen oder klaren Urteil. In dieser Sehnsucht nach höherer Intensität liegt immer auch die Gefahr des Absturzes begründet, wie bei allen intensiven Lebensformen. Jeder, der eine ganz intensive Lebensform sucht, ob religiös oder nicht, der unterliegt der Gefahr des Absturzes. Sie kennen diese Wingsuit-Diver, die so einen Wingsuit haben, so einen Anzug, mit dem man sich so die Berge hinabstürzt und dann da ins Tal saust und dann am Ende zieht man einen Fallschirm und landet ganz oft. Da ist natürlich die Gefahr des Absturzes in so einer intensiven Sportart enorm groß. Die Todesrate ist ziemlich hoch bei denen, weil irgendwann erwischt man doch irgendwie eine Bergkante und dann war es das. Bei allen intensiven Lebensformen, wir können über Drogen reden, das ist ja auch eine Suche nach einer intensiven Erfahrung, sind die Absturzquoten enorm hoch. Und das gilt auch für Religiosität. Je höher die Intensität von Religiosität ist, umso größer ist die Gefahr des Absturzes. Das ist bei allen intensiven Lebensformen so. Völlig unabhängig, ob säkulare oder religiöse Formen sind. In all diesen intensiven Formen liegt natürlich auch eine hohe Gefahr des Scheiterns und des Absturzrisikos. Baptistischer Pastor sagte mir vor einigen Wochen, Man muss im Großraum Stuttgart seine Gemeinde nur flussabwärts des Gospelforums bauen, dann hat man so viel geistliches Treibgut in seiner Gemeinde, dass der Gottesdienst immer voll ist. Das war sozusagen sein Gemeindebaumodell. Flussabwärts des Gospelforums, dann kriegt man so viel geistliches Treibgut, dass man überhaupt kein Problem hat, seine Gemeinde zu bauen. Die Gefahren, die liegen in einem überzogenen Wunderglauben, der die Offenheit gegenüber dem göttlichen Willen verstellt oder die Suche bzw. die Sucht nach außerordentlichen Geisterfahrungen so weit treibt, dass sie blind wird für die Zweideutigkeit aller christlichen Erfahrungen, für die Vorläufigkeit christlicher Existenz. Alles, was wir erleben und erfahren, ist ja nie eindeutig, es ist immer zweideutig. Es gipfelt dann manchmal in diesen wirklich schwierigen Aussagen, wenn Menschen keine Heilung ihrer Krankheit erfahren, dass man es dann verurteilen muss als ein zu geringer Glaube. Du hast nicht genügend geglaubt, was dann natürlich Menschen noch viel tiefer in eine Verzweiflung hineintreibt, wenn solche Urteile gefällt werden, die seelsorgerlich extrem kritisch zu bewerten sind. Wenn die Ausgießung des Geistes als Endzeitphänomen verstanden wird, ist der Weg zu einem elitären Selbstverständnis nicht mehr weit. Ich habe mehr, ich habe Größeres, Intensiveres als du, mehr Geist, mehr Jesus, mehr Gott in mir. Da wird man dann wahrnehmungsunfähig für die Tatsache, dass das Wirken des Geistes ganz vielfältige Ausdrucksformen haben kann. Dann liegen die Abgrenzungen gegenüber anderen Christen ganz arg nahe. Dann hat man so eine Art Unmittelbarkeitspathos. Ich bin näher dran, unmittelbarer an Geist, an Gott dran als du. Man verbindet damit oft einen weltbildhaften Dualismus. Gott und Satan stehen auf einer Ebene. Es findet eine Art Dämonisierung des Alltags statt. Überall an jeder Ecke wähnt man einen Dämon, den man geistlich bekämpfen muss mit Hilfe einer geistlichen Kampfführung und so weiter und so fort. Das führt dann zu den Sonderlehren innerhalb der pfingstkirchlich-charismatischen Bewegung. Wenn wir über Sonderlehren sprechen, dann sage ich jetzt bewusst Sonderlehren, nicht Irrlehren, sondern Sonderlehren, damit wir den Korridor des Gesprächs weiter offen halten. Wie schon erwähnt, es gibt hier keinen erratischen Block. Man kann nicht die Pfingstkirchen oder die charismatische Bewegung beschreiben, das in die Übergänge fließend. Es gibt ganz viele unterschiedliche Strömungen in dieser Bewegung. Aber es tauchen immer innerhalb dieser Bewegung immer wieder die ähnlichen theologischen Muster auf. Einmal ein dualistisches Weltbild. Ein dualistisches Weltbild. Es gibt die Tendenz, ich sage nicht, dass das überall so ist, ist ganz wichtig, aber es gibt die Tendenz, alles Negative auf die Rechnung Satans zu verbuchen und alles Positive auf die Rechnung Gottes. Entsprechend haben Krankheiten, Unglücke, Naturkatastrophen und natürlich der Tod nichts mit Gott zu tun, sondern gelten als ausschließliches Werk Satans, gegen den man deshalb mittels einer geistlichen Kampfführung zu Felde ziehen müsse. Es herrscht hier die Illusion, man könnte alles Leid und alles Böse als Ausdruck des Satanischen bekämpfen. Biblisch-theologisch wissen wir aber eben auch, dass auch Gott hinter dem Leid unseres Lebens eine Rolle spielt. Ist auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Auch Paulus erlebt die Krankheit, die er hat, durchaus als eine von Gott gegebene Krankheit. Nicht nur ein Schlagen des Satansengels mit Fäusten, das mag es auch sein, aber eben Gott ist da auch im Spiel. Wir haben es in den Höhen und in den Tiefen unseres Lebens mit Gott zu tun und erkennen seine tragende Hand in den Höhen und in den Tiefen. Nicht, dass wir den Satan und sein Wirken leugnen würden, aber diese dualistische Aufteilung, das Gute, das tut Gott, und alles Böse, das tut der Satan, das ist eben keine biblische Aufteilung. Wir haben es mit einem reduzierten Gottesbild zu tun, nachdem Gott uns nichts Negatives zumutet. Gott ist ein Gott, der immer nur beschützt, immer nur beschenkt, der für Wohlstand, Gesundheit, Erfolg, Segen und Wachstum zuständig ist. Und wenn das nicht eintritt, dann muss es ein Problem geben zwischen uns und Gott, weil Gott tut ja immer das Gute, Wohlstand, Gesundheit, Erfolg, Segen, Wachstum Und wenn das nicht eintritt, muss es ein Problem geben. Wenn du nicht reich wirst, das ist die extreme Form dieses Prosperity Gospels, des Wohlstand-Evangeliums, dann muss es an dir liegen. Umgekehrt legitimiert mich dieses Gottesbild, dass ich auch als Christ alles Negative verdrängen und ignorieren darf, weil es ja sowieso nur satanischen Ursprungs ist. Als Christ entfliehe ich diesen Dingen. Ich bewege mich dann in einer schönen Scheinwelt. Dagegen habe ich es biblisch, ich habe es erwähnt, immer mit auch in den Dunkelheiten des Lebens mit Gott zu tun, der mein Leben in Gericht und Gnade begleitet, den ich aber immer im Gekreuzigten anrufen darf. Auch Hiob erlebt in den zerstörerischen Katastrophen seines Lebens ja immer auch Gott am Werk, der dem Satan sein Wirken zulässt. Ich denke an die Nacht, da Jesus verraten ward und Jesus zu Petrus sagt, siehe, der Satan, der hat gebeten, dass er euch schütteln und rütteln darf, wie den Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wir erleben, dass der Satan im Werk Gottes immer unter einer höheren Regie arbeiten darf. Er muss einer Regie gehorchen, von der er selbst keine Ahnung hat. Er ist immer im Grunde der Statist in einem von Ewigkeit her vorgegebenen Rollenspiel Gottes. Er ist aber nie auf gleicher Ebene, nie auf Augenhöhe, nie in einem dualistischen Gegenüber mit Gott am Werk. Dem reduzierten Gottesbild steht ein synergistisches Menschenbild gegenüber. Dem reduzierten und einseitigen Gottesbild entspricht ein synergistisches Menschenbild. Im Rahmen einer geistlichen Kampfführung gegen die satanische Welt bekommt der Mensch auf einmal eine gewaltige Rolle zugeschustert. Wenn wir von ganzem Herzen glauben, dann kann Gott Wunder tun. Also es ist sozusagen unser Glaube, der richtig intensiv, richtig groß, richtig stark wird. Und wenn wir ganz richtig glauben, dann kann Gott Wunder tun. Ergo, wenn er keine Wunder tut, dann haben wir noch nicht richtig intensiv genug geglaubt. Dann müssen wir noch ein paar Briketts nachlegen im Glauben, damit Gott Wunder tut. Weil wenn er sie tut, dann sind es aber auch wir mit gewesen, die richtig gut geglaubt haben. Es gibt dieses Lied, Hosanna, da heißt es in der zweiten Strophe, ich sehe eine Erweckung, wenn wir sie ernstlich erflehen. Das bringt im Grunde diesen Konnex zum Ausdruck. Wenn wir ganz ernstlich, also richtig ernstlich, nicht so ein bisschen ernstlich wie Sie und ich, sondern richtig ernstlich, ganz, ganz, ganz ernstlich drum bitten, dann kommt die Erweckung. Und wenn sie nicht kommt, dann war es noch nicht ernstlich genug. Also das meine ich mit einem synergistischen Menschenbild. Wenn wir richtig, dann kommt es, dann passiert es. Die bösen Mächte werden nur besiegt durch streitbare Beter, die Tag und Nacht, am besten 24 Stunden an sieben Tagen auf der Matte stehen und beten, beten, beten. Ich finde es ja toll, diese Gebetsbewegung, finde ich richtig toll. Ich habe Studierende in Liebenzell, die beten wie die Weltmeister, viel mehr als ich in meiner Jugend, als ich jemals in meinem Leben, sage ich ganz offen. Die beten Tag und Nacht, finde ich klasse. Eine ganze Klasse finde ich es, wenn dann so ein bisschen der Eindruck entsteht, wir müssen auch an sieben Tagen 24 Stunden beten, eine Gebetskette, die nie abreißen darf. Wenn sie abreißt, dann kann Gott nicht mehr segnen, dann kann Gott nicht mehr wirken. Das ist dieses synergistische Menschenbild. Es liegt an uns, dass wir in einer ununterbrochenen Gebetskette den Thron Gottes bestürmen. Wenn wir das nicht machen, dann ist Gott machtlos, in dieser Welt zu wirken. Das ist eine maßlose Überschätzung natürlich auch des eigenen frommen Tuns. Entsprechend ist das Bild des Menschen, der als Erweckungswerkzeug dient, nicht das eines nutzlosen Sünders oder Beters, den Gott aber trotzdem braucht, sondern es ist das Bild eines Menschen, der eine Art geistlicher Held ist, der wirklich mitwirken kann an der Erweckung und an der Austreibung böser Mächte. Gleichzeitig auf der anderen Seite nicht nur ein synergistisches Menschenbild, sondern ein reduziertes Menschenbild. Denn diese synergistische Anthropologie, dieses synergistische Menschenbild beruht letztlich wieder umgekehrt auf einem reduzierten Menschenbild. Denn alle negativen Charakterzüge und alle Sünden sind eigentlich gar nicht wirklich ein Teil von mir selber, sondern gehen zurück auf den Einfluss böser Mächte. Das Böse liegt letztlich außerhalb von mir selber. Es beeinflusst mich lediglich. Das Böse und das Sündige ist nicht der böse Adam in mir. Ich sage gar nicht ich zu diesem Bösen, das in mir steckt, sondern Es ist etwas von außerhalb von mir liegendes. Ich muss deshalb auch keine Buße tun. Ich muss gar nicht umkehren. Vielmehr, ich muss eine geistliche Kampfführung einsteigen, um zu lernen, wie ich den Geistern, die von außen her mein Leben beeinflussen, negativ beeinflussen möchten, wie ich denen da gebieten kann. Denn es sind die Geister und Dämonen, die dann zu Charaktereigenschaften werden. Also der Geist des Zorns, der Geist des Neids, der Geist der Unzucht, die kommen aber alle von außen, das bin gar nicht ich. Da brauche ich keine Buße, sondern ich brauche eine Kampfführung. Und der fünfte Punkt ist dieses Element Erfahrung kontra Offenbarung. Geistliche Erfahrungen gewinnen oft eine Offenbarungsqualität. Sie treten auf eine Stufe, auf einen Rang, auf eine Ebene mit dem Wort der Heiligen Schrift. Und manchmal, wenn es dann zu einem Spannungsverhältnis kommt zwischen dem, was in der Heiligen Schrift geschrieben ist, und dem, was ich erfahre, dann wird manchmal der Erfahrung der Vorzug gegeben, beziehungsweise die Heilige Schrift wird im Licht meiner Erfahrungen interpretiert und nicht mehr umgekehrt, dass ich meine Erfahrungen im Licht der Heiligen Schrift verstehe und interpretiere. Zum Umgang mit religiösen Erfahrungen. Für den Apostel Paulus sind Geisterfülltheit und geistliche Erfahrungen an sich noch kein hinreichender Legitimationsgrund für einen Wahrheitsanspruch. Die Erfahrung des Geistes ist das eine. Und was wir dann denken, naja, dann muss es aber auch so sein. Nein, für Paulus sind es zwei Paar Stiefel. Man kann den Geist erfahren. Was wir daraus für Schlüsse ziehen, ist noch einmal etwas völlig anderes. Denn auch der Geist kann verfügbar sein, er kann manipulierbar gemacht werden. Eine Erfahrung kann alles Mögliche sein und sie kann alle möglichen Ursachen haben. Die bloße Berufung auf den Geistbesitz ist noch keine Gewähr für eine tatsächliche Wirksamkeit und erst recht keine Gewähr für eine theologische Wahrheit. Von daher sind beeindruckende Zahlen zunächst mal das eine. Sie sind beeindruckend, aber sie sind kein Beweis für irgendeine Wahrheit oder kein Beweis für den Willen Gottes. Paulus entwickelt Kriterien für das Wirken des Geistes, indem er auf das Christusbekenntnis verweist, auf den Dienst, die Diakonia, auf die Hoffnung und auf das Kreuz Christi. An dem soll das Wirken des Geistes gemessen werden. Sie sind die Kriterien für das, wo der Geist am Wirken ist. Im Blick auf die außergewöhnlichen Charismen erinnert Paulus die enthusiastische Gemeinde in Korinth an die Ambivalenz und die Vieldeutigkeit religiöser Erfahrungen, die die Korinther in ihrer vorchristlichen Geschichte, Lebensgeschichte gemacht haben. Komischerweise, er steigt ja ein in diese großen drei Kapitel, 1. Korinther 12 bis 14, in 1. Korinther 2, Vers 12, Vers 2, mit dieser Bemerkung, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Diese stummen Götzen hatten eine zentrifugale Macht, die zogen euch an sich. Da habt ihr auch Machterfahrungen gehabt. Also das, was ihr erlebt, ist zunächst mal überhaupt nicht eindeutig. Das Übernatürliche und das Wunderbare. Ich lerne es bis heute Abend noch. Das Übernatürliche und Wunderhafte, das garantiert noch keine Christlichkeit. Die Erfahrung des Hingerissenseins, des Ergriffenwerdens, des Außer-sich-Seins gibt es auch außerhalb des von Christus Ergriffenseins. Auch die stummen Götter und Dämonen, die können ihre Anhängerinnen und Anhänger in den Zustand ekstatischer Ergriffenheit versetzen. Die Erfahrung einer hinreißenden Kraft kann in ganz unterschiedlichen Kontexten erlebt werden. Die sind noch nicht von vornherein christlich. Alle Erfahrungen göttlichen Wirkens, alle Erfahrungen göttlichen Wirkens in dieser Welt sind dem Zweifel ausgesetzt. Deshalb ist auch Zungenrede noch lange keine zweifelsfreie Gotteserfahrung. Sie kann das sein, aber sie muss es nicht sein. An den Phänomenen als solchen kann nicht abgelesen werden, ob Gottes Geist in ihnen wirkt oder nicht. Ob der Geist die Wirkursache hinter den Phänomenen ist, erweist sich schlicht und einfach am Bekenntnis zu Jesus als dem Herrn. Denn dieser kann nach Paulus, 1. Korinther 12, Vers 3, nur in der Kraft des Geistes bekannt werden. Umgekehrt macht die Verfluchung Jesu deutlich, dass ein Mensch den Geist nicht besitzt, selbst wenn er manche Kraftäußerungen in seinem Leben erleben mag. Das heißt, die Ekstase ist nicht das Kriterium, umgekehrt wird ein Schuh draus. Die Ekstase bedarf eines Kriteriums, ob sie von Gott kommt oder nicht. Der Inhalt, nicht die Form der Geistesäußerung, ist das Unterscheidungsmerkmal. Dabei ist das Wirken des Geistes nicht nur auf die Phänomene zu reduzieren. Achtens, kommt es zu einer Rückkehr zum Urchristentum. Im pfingstkirchlich-charismatischen Christentum wird häufig eine Theologie der Wiederherstellung vertreten. Die zentralen Texte, ich habe sie erwähnt, die zur Legitimation der pfingstkirchlich-charismatischen Glaubenspraxis herangezogen werden, Apostelgeschichte 2, 1. Korinther 12 bis 14, die werden in dem Sinne interpretiert, dass heute durch das Wachstum der pfingstkirchlich-charismatischen Christenheit es zu einer Wiederherstellung des Urchristentums kommt, einer Wiederherstellung der ursprünglichen Spiritualität, die dann in einer Kontinuität zum Urchristentum verstanden wird. Die Überzeugung, dass die eigene Bewegung unmittelbar an die Glaubenspraxis und Geisterfahrung der ersten Christen anschließt, macht es dann aber auch vielen pfingstkirchlich-charismatischen Christen schwer, die eigene Distanz zum Urchristentum wahrzunehmen. Wir alle miteinander stehen in einer Distanz zum Urchristentum. Wir sind alle anders als die ersten Christen. Und das ist auch gar nicht schlimm. Man muss es nur wissen. Wenn man aber diese Distanz wahrnimmt, dann fällt schwer, die charismatische Praxis einfach als Rückkehr zur Bibel zu begreifen. Da können wir gar nicht zurück. Das gilt nicht nur für die Glossolalie, sondern auch für den Heilungs- und Befreiungsdienst und die geistliche Kriegsführung. Sie können nicht einfach als Reaktualisierung der biblischen Welt verstanden werden. Vor allem die Praxis und das Verständnis der Prophetie unterscheiden sich vom Urchristentum sehr. Und wir können das auch gar nicht mehr reduplizieren. Wir können nicht einfach zurück zum Urchristentum. Niemand kann das und wir müssen das auch gar nicht. Das theologische Motto Rückkehr zum Urchristentum ist nicht geeignet, die konkreten Glaubenserfahrungen wirklich angemessen zu verarbeiten. Es verstellt eher den Blick. Allerdings, und das müssen wir auch sagen, ist gegenüber auf einer auf Modernitätsverträglichkeit bedachten Kirche und Theologie anzumahnen, dass man die Dimension des Wunders nicht pauschal von vornherein ausschließen darf. Im Neuen Testament äußert sich der Geist auch in außergewöhnlichen Erfahrungen. Das ist so, Bibelleser wissen das. Paulus selber berichtet davon, dass er mehr in Zungen redete als alle Korinther zusammen. Und dass er auch das Phänomen der Ekstase selber kennt. Man muss sich das mal vorstellen. Paulus, der Apostel, in einem ekstatischen Zustand, der außer sich ist. 2. Korinther 5, Vers 13. Eine von irritierenden oder außergewöhnlichen Erfahrungen gereinigte Kirche ist nicht die Kirche, die uns im Neuen Testament begegnet. Aber die christliche Erfahrung kann nicht primär in diesem Bereich angesiedelt werden. Die Geisterfahrung bedeutet gerade keinen Austritt aus unserer geschichtlichen Existenz. Die Konzentration der christlichen Erfahrung auf enthusiastische und ekstatische Phänomene führt zwangsläufig dazu, dass sie sich auf die Erfahrung des Außergewöhnlichen fixiert und nicht auf die Erfahrung des Normalen, Gott im Alltag, im ganz normalen Alltag zu begegnen. Komm zum letzten Punkt. Was tun? Ich höre vielfach die Forderung nach einer klaren Kante. In vielen, vor allem älteren Pietisten, wohnt die Sehnsucht nach einer klaren Kante, das heißt nach einer klaren Abgrenzung von pfingstlichen oder charismatischen Christen. Viele, verstehe ich, sehnen sich in Württemberg zurück in die gute alte Zeit, in der Rolf Schäffbuch, die Kirchenpolitik, Winrich Schäffbuch, die Missionsbewegung, Konrad Eisel, die Gottesdienste, Jugendgottesdienste und Lienhard Pflaum die antichristliche Abgrenzung gemanagt haben. Damals war die Welt noch in Ordnung. Damals wusste man noch, wo rechts und links, oben und unten ist. Und heute ist alles so ein Mischmasch, so ein Mix, so unscharf, so unklar. So wenig wir zum Urchristentum zurück können, so wenig können wir in die guten, die letztlich auch nicht so gut waren, die guten 60er oder 70er Jahre zurück. Ja, wir haben damals eine Aufbruchbewegung erlebt und wir leiden heute an mancherlei, was anders geworden ist. Ein älterer Liebenzeller Bruder, weit über 80, hat mich erst jüngst vorwurfsvoll gefragt, warum habt ihr die Charismatiker reingelassen? Man muss es erklären, ein Drittel unserer Studierenden, Liebenzell, kommt aus einem soft-charismatischen oder soft-pentekostalen Hintergrund. Also aus Gemeinden, die so eine völlig freie Verortung haben, Freikirchen, soft-charismatischen Freikirchen. Ein Drittel kommen aus diesen Kirchen, sind ganz wunderbare junge Menschen und übrigens in allen Ausbildungsstätten ist etwa die Quote aus solchen Gemeinden da. Die kommen sehr gerne in eine pietistische Hochschule, weil es charismatische Hochschulen noch gar nicht gibt. Also die sind da. Und er fragte mich, Mensch, Volker, warum habt ihr die Charismatiker reingelassen? Ich stelle die Frage mal so und Sie wissen, was der Hintergrund ist. Warum nehmt ihr so Studenten, die aus solchen Gemeinden kommen? Und ich habe ihn dann geantwortet, einmal, ja, weil das unsere Schwestern und Brüder sind. Das sind unsere Schwestern und Brüder. Und tatsächlich meine tiefe Überzeugung. Wir reden natürlich mit denen beim Bewerbungsgespräch und während des Studiums. Wir haben Anfang März einen Studientag exakt über diese Fragen der charismatisch-pfingstkirchlichen Bewegung, der Geistesgaben und so weiter. Machen wir einen Studientag, arbeiten da theologisch. Aber es sind unsere Schwestern und Brüder, es ist unsere Verwandtschaft. Ich habe das über diesen historischen Exkurs deutlich gemacht. Das sind dieselben Wurzeln da. Und ein Heinrich Körper übrigens hat die Berliner Erklärung nie unterschrieben. Der hat eine eigene Erklärung gemacht, die da deutlich offener war. Das hat mich auch war sehr interessant für mich, das mal zu erforschen. Wir haben viele gemeinsame theologische Überschneidungen, sei es die Schriftlehre, vieles in der Hermeneutik. Vieles in der Theologie und Ethik sehen wir mit charismatischen und pfingstkirchlichen Geschwistern sehr, sehr ähnlich. In vielen Fragen gibt es große Übereinstimmung, um es mit Adam zu sagen, das ist Bein von unserem Bein. Da gibt es gemeinsame DNAs, da gibt es gemeinsame Wurzeln. Und im Übrigen, es ist ja auch eine biblische Pflicht, die Einheit unter Schwestern und Brüdern immer wieder auszuloten. Die Einheit der Gemeinde ist eine Option, die man wählen oder nicht wählen kann, sondern ist ein Gebot Jesu. Wir sind immer wieder gerufen, auch nach dem Gemeinsamen zu fragen, von dieser Aufgabe, von dieser Pflicht, um die Jesus gerungen hat, für die er in seinem hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 in der Nacht, da er verraten wurde, gerungen hat. Von dieser Pflicht können wir uns nicht einfach dispensieren. Von daher, da müssen wir fragen, und wo es biblisch gedeckte Dinge gibt, dann können wir sie nicht einfach als biblisch verkehrt verurteilen. Der zweite Punkt, weil es in aller Regel ganz wunderbare junge Menschen sind, auch die Mitarbeiter, die in ihrer Biografie charismatische Erfahrungen mitbringen, und es sind mittlerweile fast alle jungen Mitarbeiter haben eine sehr, sehr gemixte Biografie. Den klassischen Pietisten, der in einer landeskirchlichen Gemeinschaft aufgewachsen ist, in Kinderstund, in Jungschar, in der Jugendkreis und der nie was anderes erlebt hat, den gibt es nicht mehr. Wir haben überall junge Menschen, die einen großen biografischen Mix an unterschiedlichen geistlichen Erfahrungen mitbringen. Und manche nicken verständnisvoll, weil es wahrscheinlich die eigenen Kinder mit betrifft, die eine ganz unterschiedliche Frömmigkeit haben. Sobald die einen motorisierten Untersatz unterm Hintern haben, dann düsen die in die unterschiedlichsten Gottesdienste. Unsere Studenten, die sitzen sonntagmorgens nicht nur alle 100% bei uns im Missionsberg Gemeindengottesdienst, sondern da ist eine große Kolonne, die auf den Berg kommt und die trifft auf eine große Kolonne, die von diesem Berg runterfährt und die in die allerunterschiedlichsten Gemeinden und Kreise fährt. Das ist so. Und das sind wunderbare junge Menschen, die da sind, mit denen wir uns auf einen gemeinsamen Weg begeben. Es sind Kollegen, die das in ihrer Biografie haben, und wir könnten gar keine Hochschule betreiben ohne diese Menschen, weil der Pietismus in sich in den letzten 30 Jahren, was jetzt das Akademische geht, zu wenig Qualität und Bildungskraft hervorgebracht hat. Da sind diese Menschen oft engagierter gewesen im Blick auf die eigene Ausbildung und Weiterqualifikation. Ein dritter Grund, weil wir diese Bewegung brauchen, um nicht selber auszusterben. Ich sage es klipp und klar und sehr deutlich. Als Pietismus erleben wir nach den Aufbrüchen der 60er und 70er Jahren, wo ganz viel gegründet worden ist, ich habe das vorher so genannt, die Welt, in der ich noch selber groß geworden bin, wir erleben seit 40 Jahren einen Niedergang, um es klipp und klar zu sagen. Wir können es uns weder geistlich noch strukturell leisten, die charismatischen Schwestern und Brüder einfach zu ignorieren. Bei aller Vorsicht und allen Anfragen, die ich jetzt auch eine Stunde lang reichlich benannt habe. Ein vierter Punkt, weil wir immer wieder prüfen müssen und das Gute behalten sollen. In 1. Thessaloniker 5, da schreibt Paulus einer frustrierten Gemeinde, diese Gemeinde in Thessalonik, die hatte den Kanal voll von einer prophetischen Schnullifax und wollte auf einmal alles Prophetische verbannen. Die hatten keine Lust mehr, auf irgendwelche dahergelaufenen Propheten zu hören, die nur noch peinlich waren. Und die wollten die komplett ausschließen. Und Paulus schreibt denen, Freunde, damit würdet ihr das Kind mit dem Bade ausschütten. Den Geist dämpft nicht und die Prophetie verachtet nicht. Die waren im Begriff, die Prophetie zu verachten. Und Paulus sagt, nein, es könnte sein, dass wirklich Gott uns ein Wort sendet durch solche Menschen. Und ihr solltet das nicht komplett verbannen, weil ihr damit möglicherweise Gottes Stimme überhören würdet in eurem Leben. Seine Antwort, und die zieht sich wie ein roter Faden durchs Neue Testament, ist immer wieder prüfen. Prüfen. Dieses anstrengende Prüfen, dieses theologisch gegründete Prüfen, um das kommen wir nicht herum. Unterscheiden, hinschauen. Es könnte sein, dass man mit dem Motto klare Kante den Heiligen Geist mit den falschen Geistern austreibt, der einem doch das Leben schenken möchte. Entschiedenheit ist allerdings dort nötig, wo Unbiblisches als biblisch und Ungeistliches als geistlich ausgegeben wird. Es gibt so viel Merkwürdiges, Umfallen durch Segensberührung, zack, Lachen im Geist, jetzt kommt das Neueste, Regnen mit Goldstaub, dass irgendwelche Leute da Goldstaubregen produzieren oder wenn die schwitzen, dann glitzert das Gold. Also so ein Schnullifax, das bitte aufhören, weggehen. Das ist einfach nur peinlich, auch völlig unseriös. Oder das wird immer weniger getan, auch die klassischen Pfingstler hängen das nicht mehr so hoch, wo die Geisttaufe als zweite höhere Stufe des Christseins ausgegeben wird. Das war ja so die klassische Lehre, du brauchst eine neue Geisterfüllung und die drückt sich durch Zungenrede aus oder irgendwas. Da ist man übrigens auch im pfingstkirchlich-charismatischen Raum etwas gemäßigter geworden, weil man die Differenzierungen mittlerweile verstanden hat. Unterschiedliche Erfahrungen dürfen nicht zu einem Klassendenken führen zwischen besseren und weniger besseren Christen. Die besseren sind die, die mehr Erfahrungen machen, die mehr Geistesgaben erleben und die, die es nicht tun, das sind die schlechteren Christen. All das muss aufhören. Oder dieses territoriale Freibeten von Dämonen, vom Austreiben von Dämonen aus Gebieten oder das Gebieten, das faktische Freisprechen von Dämonen, von Menschen, das ist seelsorgerlich extrem schwierig. Da sage ich Entschiedenheit, wo Unbiblisches als biblisch und Ungeistliches als geistliches ausgegeben wird. Aber trotzdem, wir müssen es lernen, Spannungen auszuhalten. Das hat Paulus getan. Paulus hat an die Thessaloniker geschrieben, Freunde, den Geist dämpft nicht, weil es sein kann, dass Gott sich auch in einem prophetischen Wort äußert und ihr solltet das nicht von vornherein ausschließen. Und Paulus hat die Korinther ausgehalten, diesen Chaosclub in Korinth mit ihren Spaltungen, mit ihren Irrungen und Wirrungen. Er hat auch nicht kurzerhand einen Schlussstrich gezogen, sondern er hat versucht, durch biblische Lehre hier einen Weg zu gehen. Wir werden nicht umhinkommen, das ist meine Überzeugung, diesen anstrengenden, mühsamen Weg weiterzugehen. In einer biblischen Gründung und in einer gemeindlichen Offenheit, in einer seelsorgerlichen und theologischen Verantwortung, hier die Schritte zu gehen und in all dem Jesus um seine Gnade zu bitten, dass er mit uns auf dem Wege bleibt.
Zur Frage der Einheit. Wo findet und wie findet denn Einheit zwischen diesen verschiedenen Spannungsebenen statt?
Es gibt verschiedene Dimensionen von Einheit. Wie man dann zueinander findet, ist immer noch mal ein unterschiedlicher Begriff. brauchen wir eine konfessionelle Einheit. Das war im Grunde ja so das Thema der Reformation, dass man auf eine gemeinsame konfessionelle Basis geschaut hat. Das ist so ein bisschen das Motto bis heute, wenn man zwischen Protestantismus und Katholizismus, also es gab ja so diese gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, wo man diesen 500 Jahre alten Streit ausgleichen wollte. Ich bin mir nicht sicher, ob wir auf dieser Basis von hochkirchlichen Tarifverhandlungen irgendwie zu einer Einheit finden. Ja, da geht also zwischen Katholizismus und Protestantismus geht es um die Ämterlehre, die im Katholizismus weit höher angesiedelt wird als im Protestantismus, um den Papst, um Rechtfertigungslehre, um die Heiligenverehrung und so weiter, wo dann auf ganz hoher Ebene theologische Verhandlungen geführt werden, die aber selten die Wirklichkeit vor Ort irgendwie berühren. Es gibt dann diese schlichte Bemühung um gemeinsames Beten. Die Allianz Gebetswoche ist ja im Grunde auch eine Bemühung im 19. Jahrhundert entstanden, dass man miteinander, dass unterschiedliche Gemeinden auch unterschiedlich bleiben dürfen, aber man miteinander zu einem gemeinsamen Beten kommt, zu einer Begegnung kommt, wo man sich versteht und von diesem Verstehen, von diesem Beten auch eine geistliche Gemeinschaft entsteht. Etwas Drittes, was momentan weltweit geschieht, wo zwingt seine Gemeinde manchmal durch Verfolgungswellen zueinander zu kommen. In vielen Ländern dieser Welt, wo der christliche Glaube unter Druck gerät, verfolgt wird, finden Christen zusammen, die sich bisher vielleicht noch scharf verurteilt haben. Aber weil alle gemeinsam verfolgt werden, findet man auf einmal eine Einheit in dem gekreuzigten Christus, der einen auch wieder zusammenführen kann. Wir können Einheit nicht machen. Wir können sie nicht herstellen. Wir merken immer mehr, selbst in ihren Gemeinden, Gemeinschaften, wenn die noch so klein sind, wir erleben einerseits, wenn es Spaltungen gibt, wie wenig wir solche Spaltungen oft aufhalten können, wie wenig wir da oft Mittel haben, um Schwestern und Brüder zusammenzuhalten. Und umgekehrt entsteht dann auf einmal Einheit in einer neuen Situation, die man vielleicht peinlicherweise gar nicht erbeten hat, aber sie entsteht auf einmal, man lernt sich kennen, man lernt sich auf einmal wahrnehmen, man hört aufeinander, man sieht die Gemeinsamkeiten und man reicht sich die Hand, es entsteht Gemeinschaft. Also das kann in ganz unterschiedlicher Hinsicht der Fall sein. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Da ist die Frage, muss man sich um Geistesgaben bemühen? Wenn man eine Gabe nicht hat, müsste man sich intensiver darum bemühen. Es geht zum Beispiel um die Frage der Zungenrede. Wenn man die nicht hat, müsste man mehr darum beten. Paulus sagt, nicht alle Christen haben alle Gaben. Kein Christ hat alle Gaben. Alle haben unterschiedliche Gaben. Und jetzt gibt es Gaben, die man mehr und die man weniger braucht. Wir alle brauchen die Gabe der Weisheit, um unser Leben zu gestalten, um mit Weisheit die vielen Entscheidungen unseres Lebens gut und klug treffen zu können. Also das ist mein Gebet, dass ich mehr Gabe um Weisheit bekomme. Wenn Sie heute in einem Leitungsamt sind, Sie müssen so viele Dinge entscheiden, die Ihnen im ersten Moment sehr schwer fallen zu entscheiden. Schwester Regine wird wissen, wovon ich spreche. Da brauchen Sie Weisheit. Und deshalb bringe ich um die Gabe der Weisheit. Ich habe kein Problem damit, wenn Menschen um die Gabe der Zungenrede bitten. Das ist nicht schlecht, das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Und die können auch das persönliche Leben ermutigen, habe ich mir sagen lassen. Aber ich habe sie nicht. Und es ist nicht der zentrale Punkt meines Lebens, dass ich um die Gabe der Zungenrede bitte. Weil ich nicht glaube, dass sie mir die entscheidende Stütze sein wird, die ich brauche, um die vielen Herausforderungen meines Lebens, meines Alltags, meines Dienstes bewältigen zu können. Ich brauche aber ganz viel Weisheit. Und ich brauche manchmal mehr inneren Frieden. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, können Sie wahrscheinlich gar nicht einschätzen, aber ist so. Und ich brauche manchmal eine innere Geduld. Also das sind so Gaben, Früchte des Geistes, wo ich weiß in meinem Leben, die brauche ich. Und um die bitte ich auch. Und ich wünsche mir, dass ich sie noch viel mehr bekomme. Aber irgendeine Gabe, die kann ich bekommen, aber ich brauche sie nicht zwingend. Und Gott schenkt sie auch nicht jedem.
Wir haben angesprochen die Zeiten der Verfolgung. Und ich denke, wir sollten Es ist ja heute mit die größte Christenverfolgung wahrscheinlich der Geschichte. Und trotzdem passiert gerade in diesen Ländern die größte Erweckung in China, in Nordkorea, in den muslimischen, im indischen Kontinent. Und ich denke auch, wir sollten uns vorbereiten auf diese Zeit, weil auch wir merken, dass es uns näher kommt und dass Verfolgung auch für uns mal kein Fremdwort mehr sein kann. Und in dieser Situation geht es, dass wir ein Zeugnis sind für diesen Jesus, den wir gehören.
Ich unterstreiche das komplett, vielen Dank. Wobei es dann im Konkreten immer noch mal eine Herausforderung ist, wie mache ich mich das auf diese Vorbereitung? Das, was wir heute tun, uns um biblische Lehre bemühen, uns um biblischen Austausch, theologischen Austausch bemühen, ist eine ganz wesentliche Vorbereitung auch auf eine Verfolgungszeit. Gleichzeitig weiß keiner von uns, was es denn heißt, wenn es denn mal soweit ist, den Glauben und die Nachfolge Jesu zu leben. Aber grundsätzlich, ich gebe Ihnen komplett recht, wir werden auch uns bemühen müssen immer wieder um die Beziehung zu Schwestern und Brüdern an unserem Ort, in den unterschiedlichsten Gemeinden und Gemeinschaften. Das wird nicht immer von Erfolg geprägt sein. Das wird möglicherweise auch nicht möglich sein. Aber was heute nicht möglich ist, wer sagt uns, dass es in 20 oder 30 Jahren dann auch nicht möglich sein wird? Die Dinge verändern sich. Und dass wir einen freien, offenen Blick haben für Schwestern und Brüder vor Ort.
Ich habe mal eine Frage, und zwar ein guter, lieber, väterlicher Freund von mir ist leider schon viele Jahre beim Herrn. Der ging auch in die Gemeinde Gottes und ist auch Pfingstkirche. Und der hat auch immer wieder von der Zungenrede und so geredet, und dass er das auch mal gehabt hat. Er hat aber dazu gesagt, wenn einer die Zungenrede hat, das verstehe ich schon manchmal selber nicht, aber da muss jemand da sein, der die Rede auch auslegt. Und wenn das nicht ausgelegt werden kann, dann ist es keine Zungenrede. Ist das so richtig zu sehen oder falsch?
Nö, Zungenrede kann Zungenrede sein, auch wenn man sie selber nicht versteht. Paulus sagt, in der Gemeinde soll sie ausgelegt werden. Deshalb, in der Gemeinde macht es nur Sinn. Paulus sagt lieber 5 Worte in klarer Sprache, in vernünftiger Sprache, als 10.000 Worte in Zungen, weil da hat niemand was davon. Das wird dann zu einer unverständlichen Performance. Und Corrie ten Boom, die große holländische Glaubenszeugin, Evangelistin, die hat immer in Zungen gebetet vor ihren Evangelisationen. Es war für sie ein persönliches Erbauungserfahrung. Die hat es sehr geschätzt, hat aber nie was Größeres draus gemacht. Die hat da nie irgendwie eine Lehre entwickelt, nach der die alle haben müssen oder das jeder haben müsste. Die hat dann anschließend evangelisiert. Es war für sie eine Erfahrung der Gegenwart Gottes in ihrem Leben. Und das ist bei vielen so. Und das schätze ich auch. Absolut. Das respektiere ich voll und ganz. Schwierig ist, wenn in einer Gemeinde das einen breiten Raum im Gottesdienst einnimmt und kein Mensch kann das Ding übersetzen. Abgesehen davon gibt es da auch unterschiedlichste Begriffe, was darunter verstanden wird. Also auch innerhalb der pentekostal-charismatischen Theologie gibt es da sehr verschiedene Definitionen, was das ist. Ich komme heute Nachmittag drauf. Wir wissen zum Beispiel immer noch nicht, ist das, was in Apostelgeschichte 2 beschrieben wird, identisch mit diesem Phänomen, was Paulus dann mit Glossolalie beschreibt, ist, oder ist das was anderes? Also das ist alles sehr schwer zu sagen, historisch gesehen. 1. Korinther 12, Vers 3. Niemand kann Jesus den Herrn nennen außerhalb des Heiligen Geistes, und wer Jesus verflucht, der hat diesen Geist nicht. 1. Korinther 12, Vers 3.
Frage zum Punkt 8. Rückkehr zum Urchristentum. Nicht mehr zurückholbar. Was haben Sie damit gemeint? Mein Paulus betet ja im Epheser um den Geist der Weisheit, Erkenntnis, Prophetie, Augen des Herzens. Das habe ich jetzt nicht verstanden, ja, wie Sie das gemeint haben.
Wir sind nicht berufen, urchristliche Verhältnisse, Gemeindeverhältnisse zu replizieren, zu wiederherzustellen. Wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns. Was für uns verpflichtend ist, ist die biblische Lehre, sind die biblischen Vorgaben, ist es Bekenntnis zu Jesus Christus, ist es Ethos der frühen Gemeinde. Aber wir können nicht mehr Gemeindeverhältnisse herstellen, wie sie vor 2000 Jahren herrschten. Keiner von uns lebt so, wie vor 2000 Jahren Christen gelebt haben. Unsere Lebenswelt hat sich fundamental verändert. Wir sind darauf verpflichtet, im Grunde die Lehre von Jesus und das Bekenntnis zu Jesu weiterzutragen in unsere Zeit. Wir nehmen Maßstab am Lebensstil der frühen Gemeinde, aber wir können die Verhältnisse nicht mehr wiederherstellen. Das meine ich. Das können wir nicht. Und das brauchen wir auch nicht. Keine Wiederherstellung urchristlicher Verhältnisse, sondern worum es geht, ist der Glaube der frühen Christen an Jesus Christus, den zu leben, den für uns immer wieder nachzubuchstabieren, auf das Leben zu achten, dass es Jesus Christus ehrt, aber die sozialen Verhältnisse, die Gemeindeverhältnisse, wir wissen noch nicht mal, in welcher Gemeindestruktur die damals gelebt haben. Wir wissen vieles nicht und das können wir auch nicht mehr wiederherstellen. Wir können nicht etwas zurücknehmen, was einmal erklärt worden ist, weil wir nicht mehr voll und ganz begreifen können, was diese Menschen damals erlebt haben, was ihr Beweggrund, ihre Motivation war, zu einer solchen Erklärung zu kommen. Dazu haben wir gar nicht die historischen Möglichkeiten, um das zu sehen. Wir können nur für heute erklären, dass wir die Beziehung in einer anderen Art und Weise sehen, dass wir Dinge anders beurteilen, als sie damals möglicherweise beurteilt worden sind. Aber ich kann nicht urteilen, was da damals alles im Hintergrund stand und wie die Diskussion lief. Wir können Dinge, die historisch waren, nicht mehr einholen. Wir können nur für uns heute entscheiden, welche Wege wir gehen und welche Wege wir für verantwortlich halten und zu denen wir uns auch von Gott her geleitet sehen und was wir verantworten können.